Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Okay, hallo. Mein Name ist Astrid McMillan. Ich habe 2 Bücher geschrieben, die sich aber beide auf die gleiche Reise beziehen. Und zwar bin ich im Jahr 2012 mit meinem Mann Loyal in einem Jahr mit einem Land Rover um den afrikanischen Kontinent herumgefahren. Und in so einem Jahr erlebt man ziemlich viel und ich habe sehr viel Kontakt mit den zu Hause gebliebenen gehalten und Rundmails geschrieben, gleichzeitig auch in einer Zeitung Artikel veröffentlicht, und aus dieser ganzen Schreiberei während der Reise ist danach dieses Buchprojekt entstanden, aus dem ich heute ein bisschen vorlesen möchte. Von Beruf bin ich eigentlich Lehrerin. Ich konnte mir deshalb ein Jahr freinehmen, weil ich sozusagen Zeit angespart habe und dann ein Sabbatjahr genommen habe, und mein Mann hat sich in dem Jahr freigenommen. Ja. So, hier ist... ja, jetzt bin ich schon... So, wir machen es einfach in dem Modus. Ja, hier sieht man ein bisschen unsere Reiseroute, und zwar sind wir von Karlsruhe wirklich die ganze Zeit an der Küste entlang bis nach Kapstadt gefahren und in der zweiten Halbzeit dann auch wieder Richtung Norden, wobei wir dann ein bisschen abgewichen sind von der Küste. Hier auch Somalia war einfach zu gefährlich, da hinzureisen, und wir haben dann das Auto verschifft von Sudan aus nach Griechenland und sind dann von Griechenland auf dem Landweg auch noch bis nach Hause gefahren. Und der erste Band meines Buches beschreibt die Reise an der Westküste bis nach Kapstadt, und daraus werde ich heute vorlesen. Ja. So, man sieht hier den ersten Einstieg nach Afrika. Ich denke, vielleicht viele waren schon mal in Marokko. Es hat uns dann doch noch sehr schön und fast schon romantisch empfangen, der afrikanische Kontinent. Recht bald wurde es dann aber schon deutlich schwieriger, weil die Regenzeit begonnen hatte und wir schon im Süden von Marokko Probleme hatten, wirklich durchzukommen, um wenige Tage danach uns in der Wüste wieder zu befinden. Das hier ist in Mauretanien, wo man wirklich stundenlang durch das Nichts fährt. Man hat kaum etwas, an dem man sich orientieren kann. Und wir waren dann meistens froh, wenn wir dann abends auch angekommen sind. Im Senegal haben wir diesen jungen Herrn getroffen. Das ist Sani. Sani kenne ich seit inzwischen 15 Jahren. Und er ist aus dem Niger, spricht über 10 der westafrikanischen Sprachen, ist Moslem, arbeitet als Imam und gleichzeitig als Heiler. Und er hat uns 2 Monate lang im Auto begleitet und auch dadurch ermöglicht, wirklich ganz nah mit den Leuten in Kontakt zu kommen, weil er viel dann übersetzt hat oder uns auch erklärt hat, was vor Ort wir zu erwarten haben, beziehungsweise auch ein bisschen vermittelt hat, wenn es schwierig wurde. Gleichzeitig war es für uns nicht immer leicht, mit einem sehr gläubigen Muslim zusammen zu reisen, denn wir mussten diese 5 Gebete einhalten und wir mussten uns an sehr viele Regeln halten, die er aufgestellt hat. Das heißt, wir haben diesen Kulturkontakt direkt zusammen eigentlich erlebt. Wir sind ein bisschen anders gereist, als es sonst häufig Leute machen mit dem Auto. Viele suchen sich einsame Plätze irgendwo im Busch oder in der schönen Natur, und wir sind eigentlich immer zu den Leuten gegangen. Hier zum Beispiel übernachten wir mitten auf dem Marktplatz, haben da hier unser Moskitonetzzelt aufgeschlagen, und das ist sehr schön, auf der einen Seite mit den Leuten so nah in Kontakt zu sein, auf der anderen Seite aber natürlich auch sehr anstrengend, weil man jeden Abend neue Menschen um sich hat, mit denen man sich auseinandersetzen muss und ja, auf deren Kultur und Eigenheiten und Herausforderungen man sich auch einstellen muss. Und da möchte ich direkt mal den ersten Teil vorlesen. Wir sind die Attraktion. Im Dorf gibt es keinen Strom und kein fließend Wasser und auch kein Fernsehen wie in Deutschland, das den Menschen den Abend versüßen könnte. Das ist an diesem Abend anders, denn wir sind da. Das beste Unterhaltungsprogramm überhaupt. Ich beginne mit dem Abendessen und um mich herum baut sich eine Mauer aus Menschen auf. Wer früh genug gekommen ist, hat einen Platz in der ersten Reihe ergattert, die anderen stehen dahinter. Es werden sogar ein paar Hocker herbeigetragen. Ich selbst sitze im Licht, sonst kann ich ja nicht kochen, kann aber die anderen nicht sehen. Ich höre sie, da sie alles, was ich tue, kommentieren und danach über ihre Kommentare lachen. Da sie in ihrer einheimischen Sprache miteinander sprechen, kann ich sie nicht verstehen. Überhaupt ist die Verständigung nicht so einfach, weil nur sehr wenige, vor allem Männer, Französisch sprechen. Mit den anderen Dorfbewohnern kann man sich mit Händen und Füßen verständigen, aber das geht eigentlich nur bei Tageslicht. Auffällig ist auch, dass vor allem Frauen und Kinder im Dorf leben. Viele Männer sind in die Stadt gezogen, um dort Arbeit zu suchen, berichtet uns ein alter Mann. Sie kommen manchmal nur alle 2 Jahre zurück ins Dorf, erfahren wir weiter. Mehrere Stunden beobachten uns die Einheimischen. Wir sind völlig geschafft vom Tag und nun auch noch das. Als Loyal duscht, er muss es auf freiem Feld tun, kommen immer wieder Menschen vorbei, die ihn anleuchten und beim Duschen beobachten. Loyal ist sehr müde von der langen Fahrt und will schlafen. Er legt sich ins Moskitonetzzelt ohne Licht. Das führt dazu, dass die Dorfbewohner ihm ständig mit ihren Taschenlampen, Handys sind auch in den Dörfern angekommen, selbst wenn es dort kein Handynetz gibt, ins Gesicht leuchten, um zu sehen, ob er schon schläft. Die Leute lassen sich nicht vertreiben. Irgendwann spricht ein alter Mann, den wir für uns gewinnen können, ein Machtwort und die Leute gehen murrend nach Hause. Wir schlafen direkt unterm Sternenhimmel, sind aber so fertig, dass wir die Romantik des Abends nicht genießen können. Ja, ich glaube, das gibt einen ganz guten Einblick, wie es uns ergangen ist in schwierigeren Momenten. Hier sieht man uns auch bei einem der Gastgeber, bei denen wir gewesen sind. Und dieser kleine Hund, der bei mir auf dem Schoß liegt, das ist Paule. Das ist ein Hund, den wir in unsere Familie aufgenommen haben in Westafrika. Das ist in Guinea-Bissau. Wir waren über eine Woche bei dieser Familie und dieser Hund ist uns nicht von der Seite gewichen. Und für den Besitzer war irgendwie ganz klar, dass wir den auf jeden Fall mitnehmen. Und als wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir würden ihn wirklich mitnehmen, dann gingen die Verhandlungen los, wie viel Geld denn jetzt dieser Hund bringen kann. Und die Familie hat sich da schon ein Jahreseinkommen erhofft und wir hatten da andere Vorstellungen. Und letztendlich, man sieht hier, war es ein Tausch. Wir haben ein bisschen Geld gegeben, aber wir haben auch dieses Suppenservice geschenkt. Das ist hier, wo man die Suppe einfüllen kann und dann gibt's noch so kleine Teller dazu. Das hatten wir in Marokko geschenkt bekommen von einer anderen Familie und da hatten wir eigentlich eh nicht so viel Platz dafür und beide Seiten waren dann ganz glücklich. Ja, hier sieht man ein bisschen eine der besseren Straßen, die war auch schon mal geteert, das ist noch im Senegal. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, dass Regenzeit war. Mit der Zeit sind die Straßen immer aufgeweichter gewesen. Hier auf dieser Strecke zum Beispiel ist es schwierig gewesen, durchzukommen, weil ein paar andere Autos vorher schon stecken geblieben sind. Und dann ist es noch schwieriger, selbst eine neue Strecke zu finden, um durchzukommen. Selbstgebaute Brücken hatten wir auch immer mal wieder. Wir waren allerdings auch immer froh, wenn es überhaupt eine Brücke gab. Manchmal war die nämlich kaputt und noch keine neue gebaut. Wir sind dann an der ganzen westafrikanischen Küste entlang gefahren bis zur Elfenbeinküste bzw. Goldküste. Ghana ist vielleicht vielen ein Begriff. Und in Ghana waren wir durch Zufall bei einem Pfarrer zu Besuch oder haben beim Pfarrer übernachtet. Und am nächsten Tag war Gottesdienst und wir sind dann an dem Tag auch mit in den ghanaischen Gottesdienst gegangen. Und daraus würde ich gerne etwas vorlesen. Am Sonntagmorgen geht's um 9 Uhr los. Eine knappe halbe Stunde müssen wir fahren, um zur Kirche zu kommen. Eigentlich ist es nur ein kleiner Platz, direkt neben einem Markt, auf dem auch sonntags Obst und Gemüse verkauft wird. Mehrere Zeltdächer, eine Musikband und aufgestellte Stühle deuten an, dass hier gleich ein Gottesdienst stattfinden wird. Es ist stickig heiß unter den Zeltdächern. Trotzdem sind die Männer mit Hemd, Unterhemd und Jackett gekleidet. Mir ist es ein Rätsel, wie sie den Gottesdienst in der Hitze überstehen, ohne umzukippen. Wir nehmen Platz und schon beginnen drei Mitglieder der Gemeinde gleichzeitig drei völlig verschiedene Lieder oder Gebete in ihre Mikros zu brüllen. Der Lärm ist ohrenbetäubend und wir müssen an uns halten, uns nicht die Ohren zuzuhalten. Die drei treffen dabei keinen Ton. Auch alle anderen Gemeindemitglieder beginnen nun vor sich hin zu schreien. Sie schließen dabei die Augen und sehen sehr konzentriert aus. Wir schauen uns an. Wenn das in den nächsten 2 Stunden so weitergeht, kann das ja heiter werden. Das Ganze dauert etwa 20 Minuten. Danach fängt ein neuer Song an und die Frauen und Männer beginnen nacheinander zu tanzen. Erst die Frauen, danach eine Runde die Männer. Es geht dabei wie auf der Tanzfläche einer Disco zu. Danach winkt uns plötzlich der Pfarrer nach vorn und bittet uns, uns der Gemeinde vorzustellen. Loyal erklärt kurz, wer wir sind und was wir in Ghana machen und will dann das Mikro zurückgeben, doch der Pfarrer will noch mehr. Jetzt singt uns noch ein Lied und tanzt dazu mit uns. Loyal schaut ihn geschockt an und meint, wir haben kein Lied. Der Pfarrer wendet den Blick von ihm ab und schaut zu mir. Mein Herz klopft, als ich das Mikro entgegennehme. Jetzt schaut Loyal geschockt in meine Richtung. Mit leicht zittriger Stimme sage ich vorsichtig, ich habe einen Song für euch, den ich auch aus der Kirche kenne. Ich hoffe, dass er auch hier bekannt ist und ihr alle mitsingt. Danach stimme ich den Kanon Halleluja an, dessen Text aus dem Wort Halleluja besteht und der leicht mitzusingen ist. Die Ghanaer jubeln begeistert und kurz danach setzt sogar die Band mit ein. Nach ein paar Runden gebe ich das Mikro an Loyal weiter, der in der Zwischenzeit eifrig mit dem Pfarrer auf der Tanzfläche seine Runden gedreht hat, und begebe mich selbst in den Wettbewerb der Frauen. Danach beginnt die Predigt, während derer mehrmals aus der Bibel gelesen wird. Die gelesenen Bibelstellen haben nichts miteinander zu tun. Dabei wird auch die Weihnachtsgeschichte wiederholt. Heute ist ja schließlich der 3. Advent. Die Predigt bezieht sich jedoch nicht darauf, sondern ähnelt denen, die ich bei meinen früheren Reisen schon in Ghana gehört habe. Es geht darum, dass nur der christliche Weg der richtige Weg ist, der in den Himmel führt. Jeder, der nicht daran glaubt, wird verdammt werden. Die Predigt findet übrigens in 2 einheimischen Sprachen statt. Ein Gemeindeglied übersetzt für uns ins Englische. Glücklicherweise ist er mehr auf Loyal als auf mich fixiert und ich bin froh, nach ein paar Minuten abschalten zu können. Der Pfarrer sagt etwa 10-mal das Gleiche. Um die gelesenen Bibelstellen geht es dabei ja irgendwie gar nicht. Auch die Anwesenden scheinen zu wissen, dass 10-mal das Gleiche wiederholt wird. Manche essen zwischendurch etwas auf dem Markt, andere pinkeln in die Regenrinne gegenüber der Straße. Eine Frau pinkelt an unser Auto. Ich bin geschockt, kann aber nichts machen. Viele laufen durch die Gegend. Das scheint aber niemanden zu stören. Nach dem ersten Teil der Predigt, wie gesagt, der Gottesdienst dauert mehrere Stunden, wird gebetet, was bedeutet, dass alle gleichzeitig laut vor sich hinschreien. Ein wahnsinniger Lärm. Danach wird wieder getanzt und es ertönen 3 Lieder gleichzeitig. Ich gebe Loyal ein verstohlenes Zeichen. Dieser scheint darauf richtig gewartet zu haben, denn sofort sagt er seinem Nachbarn, dass wir leider gehen müssen. Der Pfarrer begleitet uns zu unserem Auto, das ja alle von ihren Stühlen aus sehen können und wünscht uns noch eine gute Reise. Ja, das war so ein Beispiel von Kulturen, die aufeinanderprallen. Wenn man hier in die Kirche geht, diese Ruhe, die man ja eher hat, dass man fast eine Stecknadel fallen hören würde. Und dort ging es wirklich sehr anders zu. Und wir sind weitergefahren. Hier sieht man uns in Kamerun unterwegs. Wirklich völlig ausgefahrene Straßen. Also der Matsch ist wirklich teilweise autohoch schon gewesen. Zum Glück hier an einem Nicht-Regentag, sonst wäre man hier wirklich nicht durchgekommen. Und wir werden immer wieder gefragt, wie wir durchgekommen sind mit dem Auto. Wir hatten Glück, dass wir wirklich wenig Autopannen hatten. Unser Auto hat uns nicht groß im Stich gelassen. Aber wir hatten natürlich auch richtig schwierige Tage, wo es keinen Weg mehr gab oder wo die Wege völlig überflutet waren. Und manchmal hat uns das schon auch zur Verzweiflung gebracht. Und so einen Teil würde ich gerne vorlesen. Und zwar, wir sind da im Kongo unterwegs, habe ich noch nicht gesagt. Durch die grüne Hölle. Von Brazzaville aus, nee, da ist langsam dunkel. Ja, von Brazzaville aus gibt es 3 Möglichkeiten, um in die Demokratische Republik Kongo zu kommen. Der kürzeste Weg ist, mit der Fähre von Brazzaville nach Kinshasa überzusetzen. Allerdings scheint dies die teuerste Variante zu sein, denn es müssen nicht nur die korrupten Beamten bezahlt werden, sondern auch noch die Fähre, die mit dem Auto bis zu 1000 US-Dollar kosten kann. Außerdem erzählen viele Reisende, dass das Auto häufig eine Nacht auf der Fähre bleiben muss, bevor man den Hafen von Kinshasa verlassen kann. Wir fragen uns, wie wir dann mit unserem Hund Gassi gehen sollen, wenn wir so lange auf der Fähre ausharren müssen. Die zweite Option ist der Weg über das kongolesische Boko in die Demokratische Republik Kongo. Auch dann muss man über den Kongo-Fluss. Die Fähre von Luozi ist aber viel kleiner und weniger frequentiert und wir haben gehört, dass die Korruption sich auf dieser Strecke in Grenzen halten soll. Als drittes bleibt der Weg über Pointe Noire an der Küste und die angolanische Enklave Cabinda. Dies ist die längste Strecke und verlangt ein Multiple-Entry-Visum für Angola, das wir zwar haben, aber trotzdem schrecken uns die vielen Straßengebühren, die andere Reisende hier zahlen mussten, ab. Wir entscheiden uns schließlich für die zweite Variante und machen uns auf den Weg durch das hügelige Gelände. Die Straße nach Boko ist geteert und wir kommen gut voran. Als wir nur noch wenige Kilometer von der Grenze entfernt sind, fragen wir Gendarmen nach dem Weg und erfahren Folgendes. Die Brücke im nächsten Dorf ist seit den Regenfällen vor 2 Tagen zerstört. Dort kommt man mit dem Auto nicht mehr durch. Nehmt die neue Straße ab Luengi. Es wird lange dauern, bis die Brücke hier repariert wird, erklärt uns der Mann. Wir fahren also etwa 30 Kilometer zurück und finden die neue Straße. Die ist so neu, dass es sich bisher nur um eine geschobene Piste handelt. Es beginnt zu regnen und die lehmige Strecke verwandelt sich in eine Rutschbahn. Wir müssen zusehen, dass wir mit unserem Lendi nicht von der Fahrbahn abkommen. Vorsichtig fahren wir über die glitschige Fläche. Wir kommen nur im Schritttempo voran. An einer kleinen Brücke rutschen wir fast in den Graben. Der Lendi findet keinen Halt. Die Reifen sind verklebt. Wenn das so weitergeht, kann es noch lange dauern, bis wir an der Grenze sind. Es ist 8 Uhr morgens. Die nächste kleine Brücke ist fast unbefahrbar. Ich steige aus, weil ich Angst habe, dass wir im Graben landen. Langsam rutscht Loyal mit dem Auto über den Matsch. Ich atme auf, als er auf der anderen Seite ist. Vor uns bleibt mitten auf der Straße ein einheimischer Geländewagen im Matsch stecken. Als wir ihn überholen, geht es uns fast genauso. Aber unser Auto lässt uns nicht im Stich. Und dann sehen wir es. Vor uns, an der nächsten, etwas größeren Brücke, ist ein Lastwagen eingebrochen. Der vordere Teil des Fahrzeugs hängt in der Luft, der hintere steht im Wasser. Da ist kein Durchkommen mehr. Die Brücke ist nicht nur völlig vermatscht, sondern auch gänzlich zerstört. Und wie kommen wir jetzt in die Demokratische Republik Kongo? Ich schaue Loyal fragend an. Ein paar Einheimische kommen angeschlendert. Ja, der Weg hier ist nicht mehr passierbar, meint der Älteste von ihnen zu mir. Gibt es einen anderen Weg zur Grenze, will ich von ihm wissen. Wie selbstverständlich zeigt er nach hinten. Ja, da vorne ist der Weg über die Dörfer. Da gibt es keine Brücken. Nach 10 Kilometern kommt ihr wieder auf die neue Straße. Ich erzähle Loyal von der Umleitung. Und wie ist die Straße, will er wissen. Alles kein Problem, antwortet der Mann. Alleine das hätte uns stutzig machen müssen. Kein Problem heißt hier in Afrika eigentlich immer, dass es ein sehr großes Problem gibt. Aber wir haben keine Wahl und fahren los. Der Weg ist eher ein Fußweg und führt durch hohes Gras. Landschaftlich eine sehr reizvolle Gegend. Aber das ist für uns in diesem Moment eher zweitrangig. Wir kommen vielleicht 500 Meter weit, als es direkt vor uns etwa 1,5 Meter runtergeht. Während auf der linken Reifenspur noch ein paar Felsbrocken liegen, ist rechts einfach nur ein Loch. Da kommen wir mit unserem Auto auf keinen Fall runter. Aber wir müssen. Loyal holt unsere Arbeitshandschuhe, das Beil und den Klappspaten. Während er mit dem Beil einen nahestehenden kleinen Baum fällt, fülle ich das 2 Meter lange Loch langsam mit Erde und Lehm. Loyal nutzt das Holz und die Äste des Baums, um die Ränder des Lochs zu stabilisieren. Bei etwa 40 Grad ist das körperliche Arbeiten sehr anstrengend. Nach wenigen Minuten sind wir völlig verschwitzt. Wir brauchen etwa eine halbe Stunde, dann haben wir die Strecke so weit repariert, dass Loyal es mit dem Landy versuchen will. Ich zeige ihm per Handzeichen den richtigen Weg an. Es geht los. Wir kommen über das Loch, aber einen Meter weiter kommt der Landy in Schieflage und droht zu kippen. Ich reiße die Augen auf und schlage geschockt meine Hände vor den Mund. Irgendwie schafft es Loyal. Es wäre sehr hilfreich, wenn du mir beim nächsten Mal wirklich den Weg anzeigen könntest. Geschockt gucken hilft mir nicht weiter, beschwert sich Loyal hinterher zurecht bei mir. Doch auch bei den nächsten Löchern passiert es mir immer wieder, dass ich vor Schreck die Hände vors Gesicht schlage. Teilweise 2 Meter tiefe Löcher sind in den letzten Wochen durch das viele Regenwasser entstanden. Der schmierige Untergrund macht es schwierig, um diese herumzulenken. Ich laufe fast die ganze Strecke, weil wir nicht fahren können, ohne vorher den Weg nach Löchern abgesucht zu haben. Nach dem 1. Kilometer nehme ich unseren Engelsglücksbringer in die Hand und bete. Wenn das Auto hier kaputt geht, haben wir verloren. Weit und breit wohnen nicht einmal Menschen. Ein Bergungsfahrzeug würde nie durchkommen. Auch eine Werkstatt gibt es hier nicht. Immer wieder stehen wir vor felsigen Bergen, die wir hinauffahren müssen. Nach der Inspektion des 3. Felsens kommt Loyal kopfschüttelnd zurück. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen können. Es ist sehr steil, es gibt mehrere Löcher und es ist extrem rutschig. Und was machen wir, wenn es nicht klappt, will ich wissen? Wir schauen uns um. Hier kann man nicht einmal wenden. Außerdem ist uns klar, dass wir den Weg nicht mehr zurückfahren können. Die von uns reparierte Stelle lässt sich vielleicht in diese Richtung befahren, entgegengesetzt aber auf keinen Fall. Wir sind ratlos. Wir müssen einfach weiter. Während ich, diesmal wirklich, die Spur weise, fährt Loyal mit Schwung den felsigen Untergrund hoch. Und dann rutschen die Räder ab. Wir stecken fest. Loyal zieht die Handbremse an und steigt aus. Sein Magen dreht sich um und er muss erstmal in den Busch, um sich zu erleichtern. Ich inspiziere den festgefahrenen Wagen und den lehmigen Untergrund, hole dann die Handschuhe und suche im Busch nach Ästen und anderen Holzstücken. Danach schippe ich mit dem Spaten die Erde unter dem Auto weg, um es frei zu bekommen. Loyal ist wieder fit und hilft. Wir schwitzen so sehr in der Sonne und schütten das Wasser nur so in uns hinein. Horrorszenarien spielen sich vor meinem inneren Auge ab. Wie lange reicht das Wasser? Wie viel Essen haben wir dabei? Nach einer weiteren halben, gefühlten ganzen Stunde versucht Loyal es erneut und schafft es. So geht es den ganzen Tag weiter. Angstschweiß vermischt sich mit normalem Schweiß. Wir sind völlig fertig. Unzählige Fliegen kleben an unseren feuchten Körpern. Wenn wir hier lebend rauskommen, dann hatten wir unser Abenteuer Afrika. Momentan ist mir übrigens überhaupt nicht abenteuerlich zumute und ich frage mich, wieso ich immer wieder solche Sachen machen muss. Wieso mir die bisherigen Reisen nach Afrika nicht gereicht haben. Wieso ich auf diese schwachsinnige Idee kommen musste, mit dem Auto um den afrikanischen Kontinent zu fahren. Ich stelle wirklich alles in Frage. Um 4:30 erreichen wir schließlich die Grenze. Dort wirkt alles verschlafen. Weit und breit ist kein anderer Wagen zu sehen. Die Beamten wundern sich, wo wir herkommen. Seit Tagen ist hier niemand mehr vorbeigekommen. Ist die Brücke nach Boko nicht kaputt, wollen sie von uns wissen? Wir bejahen und erzählen von unserer Odyssee, zeigen Fotos. Die Männer können kaum glauben, was sie sehen. Wir ernten respektvolle Blicke. Doch nur kurz können wir uns in ihrer Bewunderung sonnen, denn schon folgt der nächste Schock. Wir haben hier keine Stempel. Die nur in Kinkala. Hat euch das niemand gesagt? Nein, davon wissen wir nichts. Aber ich weiß, zurückfahren wir auf keinen Fall. Verzweifelt diskutiere ich. Mich bringen keine 10 Pferde zurück in den Busch. Noch einmal schaffen wir den Weg bestimmt nicht. Die Männer scheinen Mitleid mit uns zu haben. Sie öffnen schließlich für uns den Schlagbaum. Wir dürfen auch ohne Stempel ausreisen. Dankbar lächle ich die Umstehenden an. Ich bin so froh, dass sie eine Ausnahme machen. Wir sind sehr erleichtert, es geschafft zu haben. Unser Muskelkater lässt uns noch viele Tage an diese Höllentour denken. Ja, das war wirklich einer unserer schwierigsten Momente während der Reise. Hier sind wir wieder ein bisschen lockerer unterwegs. Also viele solche Tage hintereinander bringen einen wirklich manchmal zur Verzweiflung. Ich werde auch oft gefragt, ob wir nie Angst hatten. Also wir hatten Angst, wir hatten auch schwierige Momente. Und jetzt hier zu sitzen und so entspannt hier in sauberen Klamotten von der Reise zu berichten, macht einen auf der einen Seite stolz, auf der anderen Seite würde ich so in der Art jetzt die Reise auch, glaube ich, nicht nochmal machen wollen und bin froh, dass ich sie gemacht habe und dass ich was drüber aufgeschrieben habe und mich darin jetzt so ein bisschen sonnen kann beziehungsweise zurücklegen kann und selbst entspannt nur nochmal lesen. Ja, hier die letzten Bilder. Man sieht, wir sind wirklich die ganze Zeit von Menschen umrundet gewesen, die uns beobachtet haben, uns auf Schritt und Tritt verfolgt haben, haben viel bei Einheimischen gewohnt, uns versucht anzupassen an die Situation und waren direkt im Dorf mit dabei. Ja, jetzt gibt es eventuell Fragen. Viel geredet. Ja. Ah ja, wir haben direkt neben dem hier nebendran aufgebauten Büchertisch, wo ich gerne Fragen beantworte und wo ich auch gerne Bücher signiere. Ja, vielleicht sehen wir uns dann gleich da. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.